Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir hatten doch nichts. Das ist ein Spruch, den man gerne mal zu hören bekommt, wenn man mit Menschen aus der ehemaligen DDR über die Zeit vor dem Mauerfall spricht. Das ist mal ironisch gemeint und manchmal auch durchaus ernst. Aber es ist ja eigentlich nur die halbe Wahrheit. Denn im Grunde gab es ja in der DDR vieles von dem, was auch im Westen passiert ist. Es fand eben nur oft im Verborgenen statt. Also es gab Bluesrock, es gab Punk und es gab auch eine ziemlich interessante Heavy-Metal-Szene. Wie die Hardrocker des Ostens geklungen haben und was sie motiviert hat, das hat mein Kollege Jan Kubon vom NDR versucht herauszufinden, und zwar in dem Podcast Iron East, der ab heute in der ARD-Mediathek abzurufen ist. Warum er das getan hat, das kann er uns jetzt selbst erklären, denn er ist bei mir in der Leitung. Schönen guten Tag nach Halle, Herr Kubon.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen? Denn Sie sagen ja selbst in der ersten Folge, dass Sie eigentlich gar kein Metal-Fan sind.
Ja, das stimmt tatsächlich. War ich damals auch nicht, bin ich auch immer noch nicht, aber ich bin ein Fan, und das sei schon mal vorweggenommen, ab jetzt des ostdeutschen Heavy Metals, der Szene, der ostdeutschen Heavy Metal Szene bis 1990. Also das hat mich dann doch schon auch sehr begeistert. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Und zwar gab es ein Jubiläum eines Albums von Black Sabbath, und da wurde ich als Musikjournalist bei uns in der Redaktion mit beauftragt, sollte ich mich drum kümmern, und irgendwie haben wir das ein bisschen weitergesponnen und kamen dann dazu, Mensch, wie ist das eigentlich mit dem Heavy Metal in der DDR gewesen? Und just zu diesem Zeitpunkt gab es eine Doktorarbeit von Wolf-Georg Zadach, die hieß Heavy Metal in der DDR, Akteure, Szene, Praktiken. Und mit Wolf-Georg Zadach habe ich mich dann innerhalb der Sendung unterhalten, und das hat mich irgendwie total gleich, ja, gefangen genommen, dieses Thema. Also genau das, was Sie gesagt haben, wir hatten noch nichts, und trotzdem ist da auf einmal dieser wilde, weite Ruf des Heavy Metals, der so global und so groß klingt, in dieser DDR, die ja doch auch begrenzt war, angekommen, und da sind irre Geschichten passiert, und er hat mir so ein paar erzählt. Ich habe mir die Doktorarbeit durchgelesen, dachte, ja komm, irgendwann machst du da mal was zu. Und dann gab es, Doktorarbeiten sind sowieso mein Ding, gibt es jetzt eine zweite Doktorarbeit von Nikolai Ukonjew, Red Metal heißt die. Und das war für mich so auch so ein bisschen der Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, ach komm, jetzt mache ich das. Jetzt frage ich die Leute alle mal.
Ich habe mir mal zwei Folgen Ihres Podcasts angehört, die gehen jeweils ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Und da geht es ganz schön zur Sache. Also Sie erzählen natürlich von der Geschichte des Hardrocks in der DDR, aber es kommen eben auch Zeitzeugen und Experten zu Wort. Und es gibt vor allem auch viel Musik. Das war Ihnen wichtig, nehme ich mal an, dass man die Bands eben auch hört, über die dann geredet wird.
Absolut. Also ich glaube, wenn ich von Anfang an schon sage, ich bin ja gar kein Heavy-Metal-Fan, dann muss ich auch den Schritt weitergehen, journalistisch mal sagen, dann lasse ich mir doch das erklären von den Leuten, die dabei waren. Und dann will ich auch hören, wie das klingt. Und es gab so ein paar Archive, die ich reingucken konnte, wo ich auch Musik mir anhören konnte, die weit über das hinausging, was eben offiziell in der DDR an Rundfunkproduktion oder eben auch an Schallplattenproduktion entstanden ist. Und das hat mir wirklich auch so das Tor aufgemacht zu einer musikalischen Welt, die ich so wirklich nicht vermutet hätte.
Jetzt haben Sie schon die Doktorarbeiten angesprochen. Nikolai Ukonjew hatten wir auch schon mal hier in der Sendung. Ist ja wirklich ein toller Gesprächspartner auch. Aber Sie haben auch mit Musikern gesprochen. Gibt es denn da noch viele aktive Musiker, mit denen man reden kann?
Also ich war wirklich erstaunt, denn wir reden ja von einer Zeit, die fast die 40 Jahre zurückliegt. Wenn man die 80er sagt, sagt man ja immer, ach Mensch, das war gerade erst. Aber nee, das ist wirklich schon wieder 40 Jahre her. Ja, zum Beispiel Basti Bauer von Knorr Carter, der Gitarrist, der hat ja eine ganz illustre Heavy-Metal-Vergangenheit in der DDR, hat erst in einer Bluesrock-Band gespielt und ist dann zu MCB, einer der führenden Metal-Bands in der DDR gekommen, die ja musikalisch so ein bisschen Richtung Motorhead zu verorten waren, aber eben mit deutschen Texten. Dann habe ich mit Sven Rappold aus Berlin gesprochen, der hat bei Metall gespielt. Oliver Hippauf, der eigentlich eher in so einer Underground-orientierten Szene unterwegs war, die schon mehr so Thrash und Doom-mäßig unterwegs war, von Macbeth, den habe ich gesprochen. Dann bin ich nach Bad Dürnberg gefahren und habe dort Christian Ludwig von einer Band MAD getroffen, die wirklich nur eine ganz kleine marginale Bedeutung gespielt hat, aber der natürlich aus seiner Sicht vom Lande her quasi tolle Geschichten erzählen konnte. Also Peter Paul Finke von Formel 1, der Heavy-Metal-Band der DDR, mit dem war ich in seinem Proberaum und habe mir das alles erklären lassen. Also es war mir schon wirklich wichtig, da auch mit den Leuten zu reden, und ich hätte gerne noch mit viel, viel mehr Leuten gesprochen, aber manche wollten tatsächlich auch nicht mehr mit mir reden. Das ist ja auch okay. Und ist auch Teil der Geschichte, muss man auch erzählen.
Mhm. Nachdem Sie sich jetzt nun lange mit diesem Thema beschäftigt haben, was waren denn Ihrer Meinung nach die Hauptunterschiede zwischen dem Ost-Metal und dem West-Metal? Oder gab es die gar nicht? War das total synchron, was Sie gemacht haben?
Na, erstaunlich war, dass der Ost-Metal ziemlich up-to-date war. Also das heißt, wenn Bands wie Iron Maiden, Judas Priest irgendwie was vorgelegt haben, dann war das hinterher ziemlich schnell wieder auch auf den Bühnen der DDR zu hören. Und da kommen wir zu dem Punkt, nein, eigentlich hat der Ost-Metal, wenn wir ihn mal so nennen wollen, oder der Metal, der bis 1990 in der DDR gespielt wurde, sich nicht groß unterschieden vom West-Metal, weil einer der Hauptjobs, den die Bands zu erfüllen hatten, war tatsächlich als Stellvertreter für eben genau diese Bands wie Judas Priest, Slayer, Sodom, Iron Maiden, Motorhead, Scorpions und wie sie alle hießen, auf die Bühne zu gehen und die Songs zu spielen, weil diese Band konnten nicht in den Osten reisen. Mhm. Bis dahin sagt man erstmal, okay, alles klar, klingt irgendwie alles gleich. Wir haben zwar nur die Kopie, aber dafür eine sehr gute, denn das waren auch alles sehr, sehr gut ausgebildete Musiker. Aber, und jetzt kommt der eigentlich entscheidende Punkt, der mich dann auch weiter fasziniert hat, die haben ja viele Bands, mussten ja, um überhaupt aufzutreten, oder alle Bands, um aufzutreten, musste eine Einstufung machen vor einer Einstufungskommission. Und da war es dann zwingend auch oft gefordert, dass die auf Deutsch singen. Ebenso, wenn du eine Rundfunk- oder Plattenproduktion machen wolltest, du musstest Deutsch singen. Und dann kommt jetzt eben doch der große Unterschied. Der ostdeutsche Metal oder der Metal bis 1990 oder eigentlich bis 1987, dann gab es so einen kleinen Bruch, war ein deutschsprachiger Heavy Metal. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen eigenartig und ich konnte mich da auch nie so richtig mit anfreuen, aber jetzt kann ich's. Weil die haben natürlich in der Sprache gesungen, die die Fans verstanden haben, weil das Schulenglisch in der DDR eben war nicht die Hauptfremdsprache, es war halt Russisch, ne? Und so konnten Bands wie Formel 1 Inhalte auch transportieren, die in Englisch gar nicht funktioniert hätten. Die konnten über die Wohnungsnot singen, die konnten über Probleme von Teenagern in Neubaugebieten singen und das mit Berliner Dialekt und das funktioniert wirklich. Und da sage ich mal, das war einer der ganz großen Hauptunterschiede.
Mhm. Nun konnten ja die westdeutschen Metalbands auch nicht unbedingt alle sehr gut Englisch. Ich denke so an die ersten Alben der Scorpions, das ist auch nicht so toll, wenn man das heute
ja,
hört.
Aber die wollten halt international klingen und das ist auch ein Riesenproblem gewesen für die Ostbands, das muss man so sagen. Die wollten auch Teil dieser globalen Heavy-Metal-Bewegung sein und konnten es nicht, weil sie sich selber auch so ein bisschen ausschließen, ausgrenzen mussten durch die deutsche Sprache. Das war ein Riesenproblem.
Herr Kuppon, ganz zum Schluss noch eine Frage nach der Subversivität. Also das Ganze war ja ein Nischenprodukt dieser Ost-Metal und wurde das auch so ein bisschen beäugt von der Stasi oder hat man die einfach machen lassen? Weil eigentlich sind ja die Metal-Fans immer eher so ein bisschen, ja, also heutzutage sind die eher so ein bisschen bieder unterwegs. Ich weiß nicht, wie es damals war in der DDR.
Das lässt sich leider gar nicht so wirklich kurz zu beantworten. Ich versuche es trotzdem. Also die Szene selber sagt selbst, sie waren unpolitische. Denn sie wollten einfach Teil der großen globalen Metal-Bewegung sein. Und jetzt auf der anderen Seite ist natürlich alles, was in der DDR subkulturelle Aspekte hatte, alles, was eben nicht in diese homogenisierte Jugendbewegung reingepasst hat, die sich der Staat, ich sage es mal wirklich der Staat, also oder die Kulturstaatspolitiker überlegt haben, das wurde natürlich immer erstmal auch beobachtet. Aber der Metal hatte auch einen großen Vorteil, als Metal richtig groß wurde, so 86, 87, hatte die Stasi und die ganzen anderen Organe, die hatten wirklich andere Probleme. Die hatten die aufkommende Umweltbewegung als Problem, die hatten die Punks als Problem, die viel politischer waren. Und da hat man bis zu einem bestimmten Punkt hat man die Metal-Fans schon machen lassen, was sie wollten. Nichtsdestotrotz war es gang und gäbe, dass es auch zu Repressalien kam, dass Konzerte abgebrochen wurden, dass Konzerte überhaupt nicht stattfanden, dass Fans auf ihrem Weg zu Konzerten verhaftet wurden. Also das gab es auch alles, aber das war alles nicht so dramatisch wie zum Beispiel in der Gruft, die in der Punk- oder der Umweltszene.
Vielen Dank, das war Jan Kuppon, sein Podcast Iron East. Der ist, wie gesagt, ab heute in der ARD-Audiothek zu hören. 9 Folgen sind das insgesamt. Jede ist ungefähr eine halbe Stunde lang und behandelt einen bestimmten Aspekt der Szene. Also kann man hintereinander weghören oder natürlich auch ganz schön langsam in einzelnen Kapiteln.